Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Ein Dreifachmord schockiert Wien. In Brigittenau sind in einem Bordell drei Sexarbeiterinnen mit Messern angegriffen worden und getötet worden. Der mutmaßliche Täter war rasch gefasst, er ist ein Flüchtling aus Afghanistan. Das sind die Grundinformationen, die Wien aufgeschreckt haben. Eva Konzett hat im Falter-Team dieses Verbrechen recherchiert und sie ist hier im Podcast-Studio des Falter. Hallo Eva.
Hallo.
Das Besondere an diesem Verbrechen scheint die Grausamkeit zu sein, mit der offenbar der Täter gegen die Sexarbeiterinnen vorgegangen ist, und die hohe Zahl von Opfern, gleich drei. Weiß man, wie es dazu gekommen ist?
Wir können mittlerweile den Tathergang relativ genau rekonstruieren. Du hast es schon erwähnt, Raimund. Es ist natürlich, oder die große Betroffenheit bedingt sich durch die sehr hohe Opferzahl, drei Frauen. Es hat offenbar nur 5 Minuten gedauert. Wir wissen, dass der mutmaßliche Täter 3 Messer gekauft hat in einem Supermarkt, Küchenmesser, und dann mit dem längsten in dieses Sexlokal hineingegangen ist. Eine vierte Frau konnte sich verschanzen im Zimmer. Offenbar hat ja da ein Freier geholfen, die Türe zuzuhalten. Es kommt hier sehr, sehr viel zusammen. Die Brutalität des Ganzen, das Milieu natürlich mit dem Rotlicht und dass die Opfer Frauen waren. Es handelt sich um einen Femizid. Und wir dürfen ja nicht vergessen, an diesem Tag sind noch 2 weitere Frauen in Österreich gestorben. Es waren dann 5 Femizide an einem Tag, auch wenn die nicht miteinander zusammenhängen. Das rüttelt ein Land schon auf.
Der Täter hat mit seinen Messern, sagst du, wenige Minuten nur zugestochen, 5 Minuten, 10 Minuten, und hat Dutzende Male zugestochen. Ich habe gelesen, irgendwo 90 Mal hat er zugestochen. Die Frauen haben keine Chance gehabt, oder?
Die Frauen hatten keine Chance, weil das konnten wir nicht eruieren, offenbar die Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten worden sind oder zumindest die Sicherheitsbestimmungen, die Sicherheitsvorkehrungen nicht genutzt worden sind. Normalerweise müsste es in solchen Etablissements rote Knöpfe geben in den Zimmern, wo ich die Polizei benachrichtigen kann. Da ist aber immer die Frage, ab welcher Größe beginnt das? Das ist eigentlich nur vorgesehen für Betriebe mit über 5 Zimmern. Im vorliegenden Fall hatte der Betrieb 3 Zimmer. Es ist eben so ein kleines, relativ unscheinbares, fast eine Art ein Gassenlokal, das aber, das sagt uns die Polizei, bei Männern sehr beliebt ist. Also nicht das konkrete Lokal, sondern die Art und Weise, weil solche kleinen Asia-Lokale 3 Vorteile haben für die Männer. Erstens, die Wahrscheinlichkeit, dort erkannt zu werden oder auf jemanden zu treffen, den sie kennen, ist sehr gering, einfach weil es nur wenige Zimmer gibt. Zweitens ist es relativ billig und drittens sind die Frauen sprechen kein Deutsch. Sie können nicht einmal das lateinische Alphabet lesen in den allermeisten Fällen. Also die Männer laufen keine Gefahr, dass die irgendetwas weitererzählen.
Eine ausführliche Reportage über dieses Verbrechen lesen Sie im aktuellen Falter. Auch über den mutmaßlichen Täter habt ihr sehr viel herausbekommen. Wie ist er überhaupt dazu gekommen, dieses Verbrechen zu begehen?
Der Täter ist afghanischer Staatsbürger, 1997 geboren. Zur Tatfrage Da wird jetzt ein Gerichtspsychiater eingeschaltet oder wurde schon eingeschaltet. Der Anwalt des Täters spricht von Wahnvorstellungen. Er hat immer von einer Hexe gesprochen, die ihm quasi verhext habe, und von Teufeln und vom Satan, und dass sein Gott ihm diese Tat irgendwie befohlen habe. Ob das jetzt wirklich ein dschihadistisches Motiv ist, wir sind da im Moment sehr, sehr vorsichtig. Möglicherweise liegt dem Ganzen auch eine psychische Erkrankung zugrunde. Das muss jetzt geklärt werden.
Was wissen wir über den Täter? Afghanischer Flüchtling, das ist bekannt, aber offenbar jemand, der durchaus nicht isoliert war, Kontakte gehabt hat zu seiner Familie, Kontakte auch gehabt hat in Wien. Was wissen wir über ihn?
Also Ebadullah A. hatte Kontakt zu seiner Familie tatsächlich. Die lebt nicht mehr in Kabul, sondern sie ist selbst nach Teheran geflohen, nach der Machtübernahme der Taliban. Die Familie ist eine mittelständische Kabuler Familie. Die Brüder sprechen sehr gut Deutsch, eine Großfamilie mit vielen Söhnen und einer Tochter. Der Vater hat fürs Militär gearbeitet. Das war dann der Grund, warum die Familie nach der Machtübernahme der Taliban geflohen ist. Und in Teheran haben sie sich überlegt, so erzählen uns das die Brüder, wen man nach Europa schicken könnte. Also die Idee war, es geht uns in Teheran, wir kommen da irgendwie zur Rande, aber wir sollten einen von uns nach Europa schicken. Und die Wahl fiel dann eben auf Ebadullah, weil er in Kabul schon Informatik studiert hatte. Und dann reist er über den Iran, die Türkei, Bulgarien, Serbien, schließlich nach Österreich. Er wollte nach Deutschland, wurde aber hier angehalten und hat dann hier den Asylantrag gestellt.
Und war in einer Asylunterkunft für Flüchtlinge in Kärnten und ist erst wenige Tage vor dem Verbrechen dann nach Wien gekommen. Warum, weiß man das?
Er ist, das sind seine Angaben, nach Wien deshalb gekommen, weil er eigentlich zurück wollte. Er hat, sagt er, oder er habe ein Rückreiseticket schon gehabt. Er will das aber im letzten Moment zerrissen haben. Er will ein Rückreiseberatungsgespräch gemacht haben. Also er war drauf und dran, die Stadt zu verlassen. So hat er es auch seinem afghanischen Schulfreund erzählt, bei dem er im 20. nämlich untergekommen ist. Also bei dem hat er ja dann einige Tage gewohnt. Das weist auch ein bisschen darauf hin, dass das Studio, das es dann getroffen hat, örtlich gesehen zufällig war. Also er wollte Prostituierte töten, das hat er so schon zugegeben, das wollte er tun, aber dass es dieses Studio getroffen hat, mag einfach daran gelegen haben, dass es im selben Häuserblock liegt, in dem er dann auch die letzten Tage in Wien gewohnt hat.
Und nach den Informationen, die ihr habt, hat er Wahnvorstellungen gehabt, hat unter einem psychotischen Schub agiert. Ist das der Wissensstand, den wir haben?
Es wurde jetzt ein Gerichtspsychiater eingeschaltet, das medizinisch festzustellen. Der Anwalt des mutmaßlichen Täters, Philipp Springer, hat gesagt, er habe eben an Wahnvorstellungen gelitten. Er habe immer von einer Hexe gesprochen, die ihn verzaubert habe und die ihm quasi schwarze Magie eingebläut habe. Es gibt so dschihadistische Versatzstücke in seinen Aussagen, und vor allem, er soll auch den Koran zitiert haben während der Tat. Aber da sagt jetzt zumindest der Anwalt, und sind auch alle Hinweise, die wir haben, dass das jetzt nicht eine gefestigte dschihadistische Ideologie ist, die dahinter steckt, sondern möglicherweise eben ein Realitätsverlust durch Wahnvorstellungen.
Inwiefern ist es sinnvoll, das in den Zusammenhang der weit verbreiteten Diskussion zu stellen, Flüchtlinge aus einer sehr, sehr konservativen Kultur mit Frauenfeindlichkeit, mit patriarchalischen Vorstellungen wie in Afghanistan, sind besonders anfällig für Verbrechen gegen Frauen. Macht das Sinn, das in dem Zusammenhang zu diskutieren?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Es ist natürlich jeder Fall letztlich auch ein Einzelfall. In der Statistik kommen diese Einzelfälle zusammen. Da sehen wir schon, dass Afghanen überrepräsentiert sind. Der vorliegende Fall ist wegen seiner unglaublichen Brutalität jetzt natürlich in den Medien aufgeschlagen, auch weil es drei Frauen getroffen hat, der gilt es jetzt abzuwarten und zu klären, was die eigentlichen Hintergründe sind.
Drei Frauen, das heißt Asiatinnen waren das, die Sexarbeiterinnen. Was wissen wir über den Hintergrund der Frauen, die dort gearbeitet haben oder auch der Frau, die das Etablissement geführt hat?
Wir haben uns da in der Recherche eigentlich sehr, das war keine einfache Recherche herauszufinden, wer diese Frauen waren. Also es handelt sich um 4 Chinesinnen, wobei eben eine überlebt hat. Die Überlebende, und das zeigt dann schon viel darüber, über das Konzept aus, das hinter diesen Asia-Studios steht. Die Überlebende wurde vor wenigen Tagen noch als unter Anführungszeichen Frischware aus Hongkong angepriesen vor der Tat. In Wahrheit lebt sie seit vielen, vielen Jahren in Österreich, ist in Österreich verheiratet. Die Frauen werden in diesen Asia-Studios offenbar getauscht, also innerhalb Wiens herumgereicht. Wir haben da Erotikforen ausgewertet, wo Freier sich dann gegenseitig Tipps geben, wo sie dann jetzt ihre Susi unter Anführungszeichen, also die haben ja alle solche Namen, wo sie ihre Susi jetzt finden können. Die anderen Frauen scheinen auch in diesem Milieu gewesen zu sein, chinesische Community seit vielen Jahren in Österreich. Eine ist sogar österreichische Staatsbürgerin, das war die Inhaberin und Betreiberin des Lokals.
Die umgekommen ist.
Die ebenfalls umgekommen ist. Und eine Frau ist offenbar immer noch nicht identifiziert. Das mag auch daran liegen, dass auf ihre Beschreibung quasi 2 Personalien im Asylsystem passen könnten. Und die Polizei weiß, dass in der chinesischen Community mitunter auch Identitäten getauscht werden. Also die eine Frau, die ist noch unbekannt. Von 2 wissen wir, dass sie in Österreich gelebt haben, seit vielen Jahren Angehörige hier haben. Das ist auch eine Geschichte, die wir so recherchiert haben, wie die Angehörigen eigentlich verzweifelt nach denen gesucht haben.
Wie groß ist der Verdacht, dass das ein bisschen die Spitze eines Eisbergs ist, von Frauenhandel aus Asien nach Österreich und unter dem Deckmantel einer oder unter dem Schutz einer Mafia-ähnlicher Strukturen?
Ich kann da jetzt nur aus Gesprächen mit Polizisten und Ermittlern zitieren oder nacherzählen, was die gesagt haben. Es gab offenbar eine direkte Route Peking-Wien über Istanbul, wo tatsächlich Frauen nach Wien gebracht worden sind, um dann hier ihre hohen Schlepperschulden abzuarbeiten. Und das haben sie dann vorwiegend in solchen Rotlichtmilieu gemacht. Diese Route soll 2016 gesperrt worden sein. Da gab es eine sehr intensive Zusammenarbeit auch mit den chinesischen Behörden. Die Polizei sagt uns, dass Menschenhandel quasi 2 Komponenten hat. Die eine Komponente ist die strafrechtliche Komponente. Also Menschenhandel ist ein strafrechtlich ganz klar abgesteckter Begriff. Und in diesem Fall kommt immer ein Element hinzu, das Ausbeutung hat, beinhaltet. Ausbeutung, Zwang, Gewalt. Das kann bei den Frauen sein, dass die waren jetzt nicht eingesperrt. Möglicherweise konnten die Teile ihres Umsatzes auch einbehalten. Also vielleicht ist da jetzt aus strafrechtlicher Perspektive der Paragraph des Menschenhandels nicht erfüllt. Was wir aber, und das ist die zweite Komponente, jetzt so landläufig unter Menschenhandel verstehen, was bedeutet eine fast absolute Abhängigkeit von irgendjemandem, dann meinen die Ermittler schon, dass das in vielen, vielen Fällen bei diesen chinesischen Sexarbeiterinnen der Fall sei. Ich wiederhole noch einmal, diese Frauen sprechen kein Deutsch, sie können kein lateinisches Alphabet lesen, sie sind im Grunde völlig orientierungslos auch in einer Stadt wie Wien und kommunizieren nur über WeChat mit anderen Chinesinnen und Chinesen.
Wie groß ist der Anteil der asiatischen Frauen, die so, wie du sie jetzt beschrieben hast, völlig hilflos sind, an der Prostitution in Wien? Prostitution ist legal und Prostitution ist auch zu einem großen Teil kontrolliert, zu einem anderen Teil nicht kontrolliert. Aber was ist der Anteil dieser völlig ausgelieferten Asiatinnen?
Also es kann auch in diesem Fall sein, dass das unter Anführungszeichen legale Prostitution ist. Diese Frauen haben durchaus einen sogenannten grünen Deckel. Also das ist quasi die gesundheitliche Überprüfung von Seiten der Stadt Wien. Das haben uns eigentlich auch alle gesagt, mit denen wir gesprochen haben, aus mehreren Bereichen versucht, den Schutz der Prostituierten zu erhöhen und eigentlich da ganz kluge Maßnahmen gesetzt hat. Die Polizei geht aus, dass die Zahl der chinesischen Sexarbeiterinnen immer schwankt zwischen 100 und 300 in Wien. Es gab pandemiebedingt so einen kleinen Rückgang, also weil offenbar
100 und 300 von welcher Gesamtzahl von Prostituierten?
Von ungefähr 5000 österreichweit. Und jetzt sind wir aber derzeit bei ungefähr 200 chinesischen Sexarbeiterinnen.
Morde an Prostituierten und Sexarbeiterinnen sind Verbrechen, die sind bekannt. Das ist eine eigene Kategorie, auch in der Kriminalgeschichte. In der Vergangenheit hat es den österreichischen Serienmörder Jack Unterweger gegeben, der 9 Prostituierte ermordet hat, stranguliert hat und zu einer gewissen Berühmtheit es gebracht hat. Was ist solchen Morden an Sexarbeiterinnen gemeinsam?
Ich würde davor warnen, dass man jetzt Fälle wie Jack Unterweger mit dem uns vorliegenden Fall verknüpft. Ich glaube, was da die einzige gemeinsame Komponente ist, dass die Opfer Prostituierte waren. Sie sind dann doch sehr anders gelagert. Aber es ist natürlich, das sind Gewaltverbrechen, die abzielen auf Frauen und die eine Schutzlosigkeit von Frauen ausnutzen. Ich bin natürlich in so einem Bordell, in so einem Etablissement mit einem Mann alleine und de facto auf mehreren Ebenen ungeschützt.
Eva Konzett, vielen Dank für diese Informationen, vielen Dank für die Recherche im Falter. Können Sie ausführlich das, was die Journalistinnen und Journalisten des Falter recherchiert haben, lesen? Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Die gesamte Reportage, wie gesagt, im aktuellen Heft des Falter. Alle Informationen zu Abonnements des Falter finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.